Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Okay.
Das war ja nicht im Original, sondern bloß in einer Coverversion von Poison Idea, Jailhouse Rock vom legendären Elvis Presley. Tausende Fans von ihm sind am heutigen Montag aus Anlass seines 16. Todestages zu seinem Grab gepilgert. Elvis war am 16. August 77 an Herzversagen gestorben. Viele Bewunderer in Graceland in Memphis sehen das anders. Für sie lebt Elvis immer noch. Und für euch? Ja, damit herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland am heutigen Montag, den 16. August 93. Jede Menge Themen haben wir heute für euch mal wieder vorbereitet. Zunächst gibt es ein paar Kurzmeldungen. Zunächst gibt es was zur Rote Armee-Fraktion. Danach eine Kurzmeldung zum Schulanfang, der nun heute eingetreten ist, leider für viele Leute. Danach folgt eine Meldung zu Somalia. Und anschließend gibt es was zur Situation der Roma in Süddeutschland. Danach folgt schon ein etwas längerer Beitrag. Und zwar möchten wir eine Broschüre vorstellen, einen profeministischen Männerrundbrief aus Hamburg und ein bisschen erzählen, worum es in diesem Rundbrief geht. Danach folgt ein Beitrag zu dem Fascho-Aufmarsch in Fulda.
Ohne dass die Polizei eingegriffen hätte, konnte am vergangenen Samstag, konnten dort circa 800 Alt- und Neonazis aus der ganzen BRD, den als Kriegsverbrecher verurteilten Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess, eben in Fulda hochleben lassen. Wir haben ein Interview geführt mit einem beteiligten Antifaschisten. Die Antifaschisten und Antifaschistinnen, die mobilisiert hatten, wurden ja von der Polizei abgedrängt, wurden nicht zu den Faschisten durchgelassen.
Es folgt dann ein längerer Beitrag zu Bischofferode. Während der Hungerstreik der Kali-Bergarbeiter in Bischofferode anhält, kommt innerhalb der Linken allmählich eine Solidaritätsbewegung in Gang. Für den Aktionstag am kommenden Samstag in Bischofferode sind auch für Freiburg Aktionen geplant. Wir werfen erstmal einen Blick auf Aktionen, die in Kassel bzw. in Stuttgart gelaufen sind, haben auch ein Interview geführt mit einem Menschen vom Aktionsbündnis Thüringen, ein Zusammenschluss von mittlerweile 12 Betrieben dort, die versuchen, dort sich zusammen zu organisieren und für ihre Arbeitsplätze dort zu kämpfen, und werden am Schluss noch einen Blick werfen auf Aktivitäten, die hier in Freiburg am kommenden Samstag geplant sind und die parallel laufen sollen zu dem Aktionstag in Bischofferode selbst. Am Schluss des Infos erwartet euch noch ein Beitrag über zweiradfahrende Menschen in Freiburg.
Während sich Freiburg nach außen als umweltbewusste Stadt gibt, bläst der Gemeindevollzugsdienst zur Jagd auf Menschen, die sich in der Innenstadt zweirädrig bewegen. In wenigen Tagen kassierte die Stadt auf diese Weise mehr als 6.000 Mark ab. Vielen Leuten stinkt das. Wir führten dazu ein Interview mit Bernd Nöske vom VCD.
Und unsere Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 31 028.
Zusammenlegung sofort. Aus Protest gegen die Haftbedingungen der RAF-Häftlinge besetzten deren Angehörige am Freitagmittag für rund eine Stunde das Rathaus in Bonn. Die sogenannte Kinkel-Initiative solle der Öffentlichkeit eine Besserung der Haftbedingungen lediglich vorgaukeln, so Matthias Meyer, Ehemann der inhaftierten Adelheid Schulz. Tatsächlich wolle der Staat durch die Zementierung der Verhältnisse den großen Teil der politischen Gefangenen im Knast begraben. Inzwischen gibt es Signale aus dem Justizministerium, die eine Zusammenlegung der 18 in der BRD einsitzenden Gefangenen aus der RAF in Aussicht stellt. So befürwortete der rheinland-pfälzische Justizminister Cäsar unter bestimmten Umständen eine vorübergehende Zusammenlegung der 18, dann nämlich, wenn, Zitat, der Gedanke der kurzzeitigen Zusammenführung Erfolg verspricht und sich daraus eine Absage an künftige Gewaltanwendungen ergibt, Zitat Ende. Ein merkwürdiges Verständnis von Gespräch, wenn Raum für eine Diskussion gegeben werden soll und dabei das Ergebnis der Diskussion von vornherein festgeschrieben wird. Von einer offenen Diskussion kann da wohl kaum gesprochen werden. Also, Zusammenlegung der politischen Gefangenen sofort, zeitlich unbegrenzt und ohne Vorbedingungen.
Nach den schönen langen Sommerferien hat auch in Baden-Württemberg am heutigen Montag der Schulalltag wieder begonnen. Angesichts herrschender Zustände in hiesigen Schulen wohl für kaum jemand ein Grund zur Freude. Im Gegenteil. Betrachtet Mensch, was Kultusministerin Schulz-Hector sich für das kommende Schuljahr hat einfallen lassen, größere Klassen, Verschlechterung der Schüler-Lehrer-Innen-Relation, schärfere Versetzungsregeln, keine freiwillige Wiederholung der vierten Klasse mehr, Klassenarbeiten künftig auch montags, Hausaufgaben nun auch übers Wochenende und so weiter und so fort. Unterm Strich bedeutet dies eine Verschärfung der Auslese und mehr Leistungsdruck. Freie Fahrt für Schülerinnen aus gutem Hause in die oberen Ränge unseres Bildungssystems. Der Trend zur Schule als Lernfabrik, den konservative Schulideologen seit Jahren betreiben, wurde bereits letzte Woche vom GW-Vorsitzenden Dahlem in einem Gespräch mit Radio Dreieckland scharf kritisiert. Nun hat auch die Aktion Humane Schule Baden-Württemberg e.V. in einem offenen Brief an die Kultusministerin heftige Kritik an verschiedenen Sachverhalten in der Schule geübt, zum Beispiel an dem Übertrittsverfahren von der Grundschule auf weiterführende Schularten, der Ziffernote im Abitur, den mangelnden Elternbeteiligungsrechten von unverheirateten Lebensgefährten oder den noch immer üblichen Körperstrafen. Wir müssen als Anwalt der Kinder die Schüler vor Irrwegen schützen, begründete die Kultusministerin letzte Woche bei der Erläuterung der heute in Kraft tretenden Änderung ihre Pläne. Heuchlerischer geht's wohl nimmer. Ein Ausschnitt aus dem offenen Brief der Aktion Humane Schule an die Kultusministerin, der wahrscheinlich ebenso wenig erreicht wie Dutzende Briefe vor ihm. Zitat.
Zitat. Es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Schülern und Schülerinnen. Nein, es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Einzelfällen in allen Schularten, in denen Schülerinnen bzw. Schüler von Körperstrafen wie Ohrfeigen an den Haaren Ohren ziehen, Kopf unter den Wasserhahn halten oder vom Stuhl herunterstoßen betroffen sind. Aufgrund unserer Erkenntnisse schätzen wir vorsichtig, dass ca. 10% aller Kinder im Laufe ihrer Schulzeit entsprechende Erfahrungen machen. Häufig wird uns auch von verbalen Demütigungen bis hin zu unflätigen Beschimpfungen berichtet. Außerdem von entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen wie Zerreißen von Heften, Ausschütten von Schulranzen und viel mehr. Eltern, die sich bei den betreffenden Lehrkräften um eine Aufklärung der Vorfälle bemühen, erleben nun leider sehr oft, dass wer das über dass ihnen Gesprächstermine verweigert werden, sie öffentlich als Lügner oder Querulanten bezeichnet werden, ihre Kinder vor der Klasse blamiert oder auf subtiler Art eingeschüchtert werden. Aufgrund der letzteren Erfahrung bitten Kinder häufig ihre Eltern, nichts zu unternehmen. Ihre Ängste sind erschütternd. Genauso erschütternd sind jedoch die Reaktionen einzelner Schulleiter oder Schulräte, wenn Eltern sich trotz aller Bedenken schließlich an sie wenden. Da wird nicht nur beschwichtigt, sondern da werden Opfer zum Täter gemacht, Eltern eingeschüchtert und sogar falsche Rechtsauskünfte erteilt.
Soweit ein Ausschnitt aus einem Brief der Aktion Humane Schule Baden-Württemberg e.V. an die Kultusministerin von Baden-Württemberg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Vor wenigen Minuten hat uns eine Meldung aus Mogadischu erreicht, beziehungsweise von der Caritas und die Diakonie aus Freiburg, mit folgendem Wortlaut. Heute am 16. August 1993 um 5.30 Uhr Ortszeit haben Soldaten der UNOSOM-Einheiten die Einrichtung der Kinderabteilung des Benadir-Krankenhauses in Mogadischu beschädigt. Die Kinderabteilung war im vergangenen Jahr im Rahmen des Hilfsprogramms von Caritas und Diakonie für 80.000 D-Mark hergerichtet worden. Wie Dr. Ted Reich, Mitarbeiter des Caritas-Diakoniebüros in Mogadischu und dort für die medizinische Hilfe verantwortlich, der Freiburger Caritas-Zentrale telefonisch direkt aus Mogadischu mitteilte, seien Türen eingetreten sowie Medikamentenschränke aufgebrochen und durchwühlt worden. Dr. Reich hat sich heute gemeinsam mit Vertretern des UNOSOM-Hauptquartiers vor Ort ein Bild von den Beschädigungen machen können. Augenzeugen des Zwischenfalls berichten ihm, dass etwa 50 Soldaten das Krankenhaus betreten hätten, mit der Begründung, nach Waffen suchen zu wollen. Es sei den diensthabenden Ärzten nicht erlaubt worden, Schlüssel für verschlossene Türen zu holen. Die Soldaten hätten sich mit Gewalt Zugang verschafft. Die im Kinderkrankenhaus befindlichen Patienten, deren dort anwesenden Mütter und die diensthabenden Ärzte wurden gezwungen, das Krankenhaus für die Zeit der Durchsuchung zu verlassen. Soweit die Meldung der Caritas. Bereits vergangenen Donnerstag hatte die italienische Regierung erklärt, seine unter UNO-Kommando in Mogadischu stationierten Soldaten aus der somalischen Hauptstadt abzuziehen. Der italienische Verteidigungsminister Fabri verband die Ankündigung mit scharfer Kritik an der UNO und an den USA. Zitat: Wir wollen keine Befehle mehr von Rambo entgegennehmen. Die Vereinten Nationen und Amerikaner müssen zur Kenntnis nehmen, dass die somalische Krise sich durch Rambo-artige Großtuereien nicht lösen lässt. Zitat Ende. Allerdings werden die italienischen Truppen nicht vollständig abgezogen, sondern nur innerhalb Somalias verlegt. Bleibt hinzuzufügen, dass sich die Krise Somalias überhaupt nicht mit Soldaten lösen lässt und dass wohl auch hier die italienische Regierung noch etwas hinzulernen muss.
Zur Situation der Roma, der Süddeutschen Roma-Union.
Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre die Roma der Süddeutschen Roma-Union heute vom DGB auf das Gelände des DGB-Jugendcamps in Magelfingen am Bodensee eingeladen worden. Doch dies wurde Ende letzter Woche vom Landratsamt Konstanz mit der Androhung von Polizeikontrollen und als mögliche Konsequenz daraus resultierende Abschiebungen verhindert. Aus Landschaftsschutzgründen. Aus Landschaftsschutzgründen deshalb, weil das Landratsamt Konstanz mit dieser Begründung die weitere Nutzung des vom DGB angemieteten Gelände durch die Roma untersagt hat. Als Reaktion darauf zog eine Delegation der Roma einschließlich einiger weißer Unterstützerinnen heute zur DGB-Landesgeschäftsstelle nach Stuttgart, um dort mit dem DGB-Chef Pommerenke über die neue Situation zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu suchen. Dabei kristallisierten sich drei Punkte heraus. Erstens, der DGB sucht in seinem Bereich Alternativen, sprich ein Haus oder ein Gelände, zum Platz in Magelfingen. Zweitens, der DGB-Chef Pommerenke will mit mit einer einstweiligen Verfügung per Gerichtsbeschluss gegen die Entscheidung des Landratsamtes in Konstanz erreichen, dass die Roma doch auf dem Platz in Magelfingen gehen können. Drittens soll da über ein Gespräch mit dem Stuttgarter Innenministerium erreicht werden, den Beschluss vom Landratsamt in Konstanz zu kippen. Was dies nun letztendlich bedeuten wird, wird sich wohl innerhalb der nächsten Stunden herausstellen. Heute Abend wird es noch ein Gespräch zwischen dem DGB, dem Innenministerium, einem Vertreter der evangelischen Diakonie und der Delegation der Roma geben. Ein weiterer Termin wird morgen Vormittag zwischen dem DGB und der Roma-Delegation stattfinden. Wir werden dazu sicherlich im morgigen Tagesinfo näher eingehen.
Mit dem Rundbrief ein Forum zu schaffen, das eine bundesweite Diskussion möglich macht.
Aus der Idee, die einige Männer aus dem Hamburger Männercafé-Zusammenhang hatten, ist inzwischen Wirklichkeit geworden. Der erste bundesweite profeministische Männerrundbrief ist da. 32 Seiten stark, 5 D-Mark kostet er. Er enthält einen Bericht von den Libertären Tagen 93 in Frankfurt, Artikel zum Verhältnis Schwule und Linke, zu Vergewaltigung und zu Henscheids Konkretsatire über Gertrud Hühler, diverse Aufrufe und Bekanntmachungen aus der Männerszene sowie eine Liste mit Texten, die beim Hamburger Männerarchiv bestellt werden können. Ein Schwerpunkt des Heftes bildet das Thema das Gewaltverhältnis zwischen den Geschlechtern. Hierzu dokumentiert der Männerrundbrief die sogenannte Tenkiele-Debatte. Damit sind Reaktionen auf das sogenannte Tenkiele-Papier gemeint, in dem einige Männer eine Analyse des Verhältnisses von Marxismus-Leninismus und Feminismus versuchen. Woher kommt das Patriarchat? Wieso üben Männer Gewalt aus? Wieso schlagen Frauen nicht zurück? Welche materielle Basis hat das Patriarchat? Solchen und anderen Fragen versuchen die Autoren des Textes nachzugehen, ohne freilich fertige Antworten zu liefern. Im Gegensatz zum Männerrundbrief Moritz aus Berlin will der profeministische Männerrundbrief aus Hamburg in erster Linie Männer aus dem autonomen und libertären Spektrum ansprechen und kommt ohne Promis aller Wieg und Holstein aus. Zum Abschluss eine Leseprobe, Ausschnitte aus einem Text, der sich mit dem Verhältnis von Männern zu Vergewaltigung und Sexismus auseinandersetzt.
Vergewaltigungen entstehen weder aus einer besonderen Triebhaftigkeit noch aus der Natur des Mannes heraus, sondern Vergewaltigungen sind die logische, zwingende Konsequenz der Erziehung zu einer von patriarchalen Werten definierten Gesellschaft. Das Machtmonopol des Mannes macht uns Männer zu Tätern. Unsere Definierung über männliche Werte, Stärke, Potenz, Besitz und Erfolg sind unser scheinbares Lebenselixier. Stärke kann hierbei durch das dicke Bankkonto ebenso wie durch die Lederjacke verkörpert werden.
Wir bewegen uns bei unserer Sexualität mit Frauen ständig an deren Grenzen entlang. Und solange männliche Sexualität ein Machtfaktor ist und wir es nicht wollen oder schaffen, aus der uns ansozialisierten Männerrolle auszubrechen, solange werden wir auch immer wieder Grenzen von Frauenlesben verletzen.
Wir müssten uns und alle anderen Männer von Soldaten zu Systemfeinden therapieren, uns über den Weg der Verweigerung männlicher Werte neue Zusammenlebensformen erschließen. Und das ist schwer, denn nicht nur in bürgerlichen Medien werden Männer, die aus männlichen Werten ausbrechen wollen, verhöhnt, Auch in unserer Scene werden Männer mit dem Kampfbegriff Softie belächelt und wird alles Unmännliche mit schwächlich gleichgesetzt. Männerverhalten zu ändern heißt auch, in der Hierarchie der Linken tiefer zu sinken. Unsere Ängste vor Veränderung sind nicht irreal, sondern realer Ausdruck dafür, dass wir uns erst mit Männermacht unseren Platz in der sozialen Hierarchie erobert haben. Nun müssten wir, wenn wir unser Verhalten ändern wollen, Angst haben, in dieser Hierarchie zu sinken. Denn auf Hierarchien sind unsere Beziehungen aufgebaut.
Soweit ein Ausschnitt aus einem Artikel aus dem ersten profeministischen Männerrundbrief aus Hamburg, der im Juli erschienen ist. Er kann in Freiburg gekauft werden, in der Jos-Fritz-Buchhandlung in der Wilhelmstraße 15. Oder er kann bestellt werden beim Männerarchiv im Schwarzmarkt im kleinen Schäferkamp 46 in 20357 Hamburg. Er kostet 5 Mark.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Aus heutiger Sicht sind Rudolf Hess und Grams beide von einer verfassungswidrigen Organisation. Nur, dass Grams im Unterschied zu Hess aus einer terroristischen Gruppe kommt. Wenn in Wiesbaden für Grams demonstriert werden darf, muss das hier auch für Rudolf Hess erlaubt sein.
So argumentierte Michael Petri, Nazi-Aktivist der deutschen Nationalisten. Diese Auffassung teilten offenbar auch die zuständigen Polizeibehörden und das hessische Innenministerium. Und tatsächlich fand auch dieses Jahr, wenn auch nicht in Wiesbaden, sondern in Fulda, der sogenannte Rudolf-Hess-Gedenkmarsch statt. Der Rudolf-Hess-Marsch ist der jährliche politische Ausdruck des täglichen braunen Terrors. 500 Neo- und Altnazis konnten unter Polizeischutz auch dieses Jahr in Fulda dem Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess gedenken, wie sie sagen. Von August 88 bis August 90 fand jährlich der faschistische sogenannte Rudolf-Hess-Gedenkmarsch in Wunsiedel statt. Ab 91 finden die Demonstrationen der Faschisten unter Polizeischutz in verschiedenen ausweichenden Städten statt. Hatte Treigland führt heute Nachmittag ein Gespräch mit einem Antifa aus Bielefeld.
Das nach Fulda reinkommen hat überhaupt nicht geklappt, weil die Cops hatten dann erstmal 2 Autobahnausfahrten gesperrt und sich irgendwann dann auch mit 2 Wagen halt vor die Busse gehängt, also mit 3 Wagen besser gesagt, und haben die Autobahn dann halt abgesperrt, mehr oder weniger, sind halt nur noch so mit 30 Stundenkilometern ungefähr gefahren. Und da hatten wir dann keine Chance. Dann wurde irgendwann beschlossen, dass wir entweder jetzt so die Autobahn selber sperren und da halt sowas machen, um irgendwie Öffentlichkeit zu kriegen, oder dann war halt das andere Ding, dass wir versuchen, durch die Sperre durchzukommen. Und dann haben wir halt uns dafür entschieden. Durch die erste, das hatten wir dann auch noch geschafft, aber so wegen zeitlichen Verzögerungen und so, hatten sie dann da unten schon eine zweite, ziemlich große halt auch aufgebaut, so mit Wasserwerfer und bla bla, und naja, da war dann halt irgendwie kein Durchkommen mehr. Und da standen wir dann halt ziemlich lange und so. Irgendwann kam dann auch jemand aus Fulda, der dann halt gesagt hatte, so, dass ziemlich wenig Leute halt da wären, dass die Faschos ihre Kundgebung fast beendet hätten. Halt auch unter, also die Bullen hatten ja auch behauptet, dass sie zu wenig Polizei hatten da, um das zu verhindern und so, aber so, um uns da halt dran zu hindern, so nach Fulda reinzukommen, da haben sie auch ziemlich viel abgestellt. Aber es gab halt nichts Nennenswertes, so was in Fulda von antifaschistischer Seite passiert wäre.
Dafür machte sich ja auch die Staatsgewalt stark. Mechthild Brenner, Sprecherin des hessischen Innenministeriums, räumte ein, dass die Polizei die Möglichkeit gehabt hätte, die Kundgebung nach Beginn der Veranstaltung aufzulösen. Darauf habe man jedoch verzichtet, weil man erfahren habe, dass ein Konvoi von Gegendemonstrantinnen nach Fulda unterwegs sei und man verhindern wollte, dass die beiden Gruppen aufeinandertreffen, so Mechthild Brenner, Sprecherin des hessischen Innenministeriums. Dies hat hoffentlich Konsequenzen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat scharf kritisiert, dass die Polizei am Samstag in Fulda nicht gegen den Aufmarsch von 500 Neonazis eingeschritten ist. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Friedmann, forderten eine Prüfung der Verantwortlichkeiten. Kommen wir zurück zu den Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten. Der Antifa schildert, wie Mobilisierung aus den norddeutschen Städten war.
Dann halt zwei Hamburger Busse. Es sollten noch ein paar Hamburger mit dem Hannover-Bus mitfahren, aber da sind ziemlich viele abgesprungen, ungefähr 20 oder sowas. Wir hatten halt einen Bus und dann war da noch der Braunschweiger Bus, ich glaube einer noch aus Kiel. So, es dürften ungefähr, also wir waren so, hatten zeitweilig 11 Busse ungefähr. So, aus welchen Städten jetzt, weiß ich aber nicht so genau. Aber der Nordkonvoi, das waren ungefähr 11 Busse, also kannst du sagen, 500 Leute ungefähr. Ein paar PKWs dabei, aber hauptsächlich Busse.
Da hat sich ja das Konzept irgendwie mit Bussen versuchen, nach Fulda zu kommen, hat sich ja nicht so als wahnsinnig geglückt rausgestellt. Ne?
Ja.
Also weil durch Einzel-PKWs wäre es wahrscheinlich besser gewesen, da doch dann verstreut einzusickern nach Fulda.
Da gebe ich dir recht, das habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, oder wir uns.
Nachdem also die Bullen, die Antifaschistinnen und Antifaschisten systematisch daran hinderten, nach Fulda zu kommen, planten diese eine Spontandemo in Duderstadt.
Also wir hatten ja eine Demo, falls du das weißt, in Duderstadt halt gemacht. Mhm. Auch noch, weil da irgendwie die Info kam, dass der Worch, was wohl auch stimmt, deine Veranstaltung halt angemeldet hat. Und weiß nicht, das waren ungefähr 400 Menschen ungefähr und der Rest war halt bei den Bussen und sowas. Da hatten wir dann halt eine mit Kundgebung und so gemacht, aber da war dann auch von Fascho-Seite wohl nichts, obwohl im Radio halt kam, dass ungefähr so 50 oder so da gewesen sein sollen, aber da hatte man auch nichts von gesehen. Mhm.
Auch wenn die geplante Fahrt der Faschisten nach Bischofferode nicht geklappt hat und die Betriebsräte und hungerstreikenden Bischofferode sich gegen den Versuch der Faschisten verwahrt haben, ihren Kampf um den Erhalt der Kaligrube zu Propagandazwecken zu missbrauchen, so wehrten die Faschisten die unter Polizeischutz stattgefundene Kundgebung in Fulda doch als Erfolg. Gegen Ende jetzt noch einige Informationen zum Kriegsverbrecher Rudolf Hess. Seit Anfang der 20er Jahre beteiligte Rudolf Hess sich am Aufbau und an der Organisation der NSDAP und wurde dabei schnell zum engsten Vertrauten Adolf Hitlers. Zum Beispiel war er es, in seiner Eigenschaft als Privatsekretär Adolf Hitlers, dem dieser während des gemeinsamen Gefängnisaufenthalts das Buch Mein Kampf diktierte. Nach der Machtergreifung der Nazis avancierte Rudolf Hess zum Stellvertreter des Führers sowie zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich, wobei er unter anderem für die Verabschiedung eines Großteils der sogenannten Nürnberger Rassengesetze verantwortlich war. Am 10.04.1941 flog Hess nach Großbritannien, um England einen Separatfrieden anzubieten, damit das Dritte Reich in Ruhe die Sowjetunion überfallen konnte und nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt wird. Dieses Unterfangen führte allerdings nicht zu dem von ihm gewünschten Erfolg und brachte ihm stattdessen eine Haftstrafe bis zu seinem Tod am 17.08.1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau ein. Er wurde in Wunsiedel in Bayern begraben. Die Länge der Haftstrafe in Verbindung mit der angeblichen Friedensmission diente den Faschisten zunehmend dazu, Rudolf Hess zum Märtyrer zu stilisieren. Bis heute versuchen die Faschisten, Rudolf Hess als einen zu Unrecht verurteilten Friedensstifter und somit Menschenfreund darzustellen. Über eine Rehabilitation seiner Person erhoffen sie sich ebenso eine Rehabilitation der rassistischen, faschistischen Ideologie der NSDAP. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Der Hungerstreik der Kalibergarbeiter in Bischofferode, mit dem sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen, hält weiter an. Bekanntlich stellte der Vorstand der Mitteldeutschen Kali AG der Belegschaft ein Ultimatum, nachdem sie bis kommenden Freitag, den 20. August, das Werk zu verlassen haben. Andernfalls werde das Werk sofort stillgelegt. Ungeachtet dieser Drohung rufen die Bergarbeiter zu einem bundesweiten Aktionstag am kommenden Samstag, den 21. August, in Bischofferode auf, mit dem ihre Forderungen unterstrichen werden sollen.
Parallel dazu finden derzeit Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Landesregierung statt, über deren Inhalt bis jetzt allerdings nichts bekannt wurde. Im Lauf dieser Woche ist außerdem mit einer Erklärung der EG-Kommission zur Prüfung des Fusionsvertrages zwischen der Kali und Salz AG und der Mitteldeutschen Kali AG zu rechnen. Es ist natürlich zu hoffen, dass sie die Fusion für nicht rechtens erklärt, viel darf Mensch jedoch nicht erwarten. Soweit zur Situation in Bischofferode selbst.
Derweil kommt innerhalb der ost- und westdeutschen Linken bzw. innerhalb der Arbeiterinnenschaft in Ost und West allmählich eine Solidaritätsbewegung in Gang, die nach der Parole Bischofferode ist überall zunehmend auch den Sozial- und Arbeitsplatzabbau vor der eigenen Haustür thematisiert.
Bereits vor anderthalb Wochen gründete sich das Aktionsbündnis Thüringen, in dem 12 Betriebe aus den Branchen Metall, Chemie, Handel, Banken und Versicherungen, Eisenbahn, ÖTV und Landarbeit für eine Wende in der Wirtschaftspolitik eintreten. In dem Aufruf Thüringen brennt kündigten sie Aktionen an, um, Zitat, Politiker zur Einhaltung ihrer Versprechen zu zwingen, die Treuhandpolitik zu stoppen und die Westunternehmen an der Vernichtung von Arbeitsplätzen zu hindern.
Mitinitiator Angelo Lucifero, gleichzeitig stellvertretender Landesleiter der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Thüringen, erklärte heute Morgen in einem Telefoninterview mit Radio Dreieckland, dass das skandalöse Verhalten der IG Bergbau den eigentlichen Gründungsimpuls gegeben hat. Obwohl die Initiative personell von Gewerkschaftlern und Betriebsräten gegründet wurde und infrastrukturell vom Gewerkschaftsapparat unterstützt werde, zielt sie auf die Selbstorganisierung der Arbeitenden in den Betrieben selbst und versteht sich als gewerkschaftsunabhängig. Konkrete Forderungen des Aktionsbündnisses Thüringen sind, so Angelo Lucifero,
Erhaltung der vorhandenen Arbeitsplätze, also branchenübergreifend, also das, was da ist, entsprechende strukturpolitische Maßnahmen, dass neue Industriearbeitsplätze überhaupt entstehen können. Weil das Problem ist, dass mittlerweile das Bundesland Thüringen, aber das sieht in anderen Bundesländern des Ostens auch nicht besser aus, eher vergleichbar ist mit einem Land aus dem Feudalismus, also wo kaum noch Industriearbeitsplätze vorhanden sind. Ich glaube, 80% sind die vorhandenen, in der DDR-Zeit vorhandenen Industriearbeitsplätze vernichtet worden. Was natürlich zur Folge hat, dass auch die restlichen Branchen, die sich auf der Gewinnerseite wähnten, Banken, Handel und so, verspätet natürlich auch das zu spüren bekommen werden, weil nun mal fast die Hälfte der Thüringer arbeitslos sind und dementsprechend auch wenig Möglichkeiten haben, auch zu konsumieren, was sich auch im gesamten Dienstleistungsgewerbe niederschlägt. Die beiden Maßnahmen, also Erhaltung der vorhandenen Arbeitsplätze und das, was mehr an die Politik geht, ist Schaffung entsprechender strukturpolitischer Maßnahmen, dass hier überhaupt a. investiert wird, b. auch eigene Initiativen von Arbeitnehmern, von heimischen Managern und dergleichen mehr so gefördert werden, dass überhaupt Kapital entstehen kann.
Am morgigen Dienstag wollen Betriebsräte und Belegschaften des Aktionsbündnisses eine Protestaktion in ganz Thüringen durchführen, die für Angelo Lucifero auch Indikator für die Stimmung an der Basis sein wird.
Also der erste Test wird morgen sein, ob die Belegschaften das, was Betriebsräte und andere engagierte Menschen ein Stück weit vorgedacht haben, auch in Form dieses Aufrufes Thüringen brennt, ob das nachvollzogen wird. Das, denke ich, ist auch eine andere Situation als die Streikauseinandersetzung um Tarife oder dergleichen. Da wird es vielmehr darauf ankommen, dass es gelingt tatsächlich, dass ein Funke überspringt und dann auch viel stärker in Eigenorganisation die Leute sich engagieren. Und morgen wird sozusagen der Auftakt sein und da wird sich zeigen, wer von den Betrieben bereit ist, auf die Straße zu gehen. Unser Ziel ist nicht da die Großkundgebung oder dergleichen, sondern das punktuell verteilt auf Türen überall, wo Leute auch dazu bereit sind, was läuft. Und das soll sich im Grunde genommen in den kommenden Wochen wiederholen. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man vielleicht in Thüringen sowas Größeres macht. Also es gibt so Ideen wie symbolisch die Mauer wieder aufbauen. Also die neue Mauer, nämlich die Mauer in den Köpfen, die Mauer der sozialen Benachteiligung. Und das dadurch zu machen, dass man die Autobahn entsprechend mit Transparenten bestückt und Herleshausen mit einer symbolischen Blockade dann für ein paar Stunden lahmlegt.
Nach Angabe von Angelo Lucifero besteht auch in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt Interesse an der Gründung von Aktionsbündnissen. Also doch der bundesweite Flächenbrand? Die politische Situation der Arbeitnehmerinnen in Ostdeutschland ist paradox. Einerseits setzen sie auf den privaten Investor, wollen mehr Kapitalismus und sich am Markt beweisen. Andererseits ist den meisten klar, dass auch der Privatunternehmer den Betrieb sofort dicht machen wird, sollte er nicht genügend Profit abwerfen. Was also tun? Solange nicht eine politische Kraft existiert, die stark genug ist, eine gesellschaftliche Alternative durchzusetzen, bleibt den Arbeitnehmerinnen nur der Kampf um den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes, meint auch Angelo Luciferio vom Aktionsbündnis Thüringen.
Dieser Widerspruch einerseits nach mehr sozialer Gerechtigkeit und dergleichen das zu fordern und gleichzeitig sozusagen einen Teil der Unterdrücker ins Land zu holen, der ist uns bewusst, nur es ist egal, welchen politischen Standort man hat, glaube ich, nicht die Situation, dass man jetzt nach der Revolution oder so rufen kann, sondern uns fällt pragmatisch zur Milderung dessen, was im Moment abläuft, nichts Besseres ein. Also wenn man auch allein mal anguckt, was die Kali-Leute wollen, ich gehe davon aus, dass wenn es diesen Investor nicht gegeben hätte, als wie realistisch er auch immer sein mag, der Kampf in Bischofferode überhaupt nicht losgegangen wäre, sondern das war die einzige vorhandene Perspektive und an dem haben sich die Arbeiter dort festgehalten und kämpfen im Grunde genommen nicht für eine Selbstverwaltung des Betriebes, was ja durchaus eine sympathische Variante sein könnte, sondern kämpfen für die Freigabe zu einem anderen Investor. Das ist die Quadratur des Kreises, was hier abläuft, wenn es keine Kraft gibt, die tatsächlich eine gesellschaftliche Alternative formulieren kann und sie auch durchsetzen kann. Im Moment ist, denke ich, alles an der Tagesordnung, nur das nicht.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts, und nicht vergessen, wohin uns das Stärke besteht. Beim Wundern und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen.
Sehen uns mit Zwietracht gern, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Sonne.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Nicht nur in Ost, auch in Westdeutschland löst der Hungerstreik der Kalibergarbeiter von Bischofferode eine Welle der Solidarität aus. So haben am vergangenen Mittwoch 60 TeilnehmerInnen einer Veranstaltung mit Bergarbeitern aus Bischofferode in Kassel ein Solidaritätskomitee gegründet. Vergangenen Freitag begannen 5 Mitglieder dieses Komitees vor der Kasseler Unternehmensleitung der Kali und Salz AG mit einem Hungerstreik, der bis zum 20. August fortgesetzt werden soll. Das Komitee betont in einer Erklärung, dass es ihnen nicht allein um den Kali-Bergbau gehe, sondern um die Schaffung einer breiten Bewegung für Arbeitsplätze in Ost und West. Natürlich soll auch für den Aktionstag in Bischofferode am 21. August geworben werden. Bereits am 1. August führte die anarcho-syndikalistische Freie ArbeiterInnenunion in Bonn und Stuttgart Solidaritätsdemos für die Kumpel in Bischofferode durch. In der Stuttgarter Innenstadt wurden Flugblätter verteilt, Redebeiträge gehalten. Die Reaktionen der Leute waren nach Angaben von Martin aus der FAU Stuttgart überraschend positiv.
Wir haben am 1. August aus Solidarität mit dem Kampf von Leuten aus Bischofferode eine kleine Solidaritätsdemonstration gemacht durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir haben dabei alle 100 Meter ungefähr einen Redebeitrag verlesen, in dem wir auf den Kampf von den Leuten eingegangen sind und Leute zur Solidarität mit den Leuten in Bischofferode aufgefordert haben. Und haben dabei ungefähr an die 6000 Flugis verteilt, so Flugzettel, und haben versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und es lief zum Großteil auch ganz, ganz gut eigentlich.
Wie haben denn die Leute in der Innenstadt reagiert?
Also die waren relativ distanziert am Anfang, aber wo sie dann mitbekommen haben, dass es ums Thema Bischofferode geht, um den Kampf von den Leuten, da fand es eigentlich ganz gut. Und war eigentlich auch gar keine aggressive Atmosphäre gegenüber uns da. Die haben sich nicht gestört gefühlt, obwohl es sonntags war und so eigentlich eher mehr so in Freizeitlaune waren. Das ist eigentlich eine ganz gute Aktion, fand man.
Die FAU unterstützt zwar den Kampf der Bergarbeiter um ihre Arbeitsplätze, geht aber durchaus nicht mit all ihren Forderungen konform. Statt jedoch die ArbeiterInnen dort zu agitieren, setzt die FAU eher auf einen Prozess der politischen Bewusstseinsbildung, der sich aus dem Hungerstreik und der politischen Konfrontation selbst entwickelt.
Wenn die Leute in so einem Kampf drinne stecken, wenn ganze Dörfer aus der CDU austreten da oben in der Region, wenn Leute aus der Gewerkschaft austreten, weil sie von der Gewerkschaft verarscht werden, wenn die Gewerkschaft ihnen in den Rücken fällt, also gerade die IG Bergbau, dann ist es für uns schon ein Zeichen, dass die Leute langsam ins Nachdenken kommen, dass sie genau wissen, sie werden verarscht von der Regierung, sie werden verarscht von der Gewerkschaft. Und im Endeffekt haben sie halt, wie gesagt, keine andere Wahl, weil es in der Region nichts anderes gibt. Aber es kann natürlich schon daraus rauslaufen, dass die Leute sich langsam Gedanken machen über den gesamten kapitalistischen Zusammenhang von der ganzen Geschichte. Und das sind natürlich dann auch wir gefordert, irgendwie da den Leuten ein bisschen die Unterstützung zu geben und zu gucken, wie wir das denn klar machen können. Aber ohne jetzt wie die kommunistischen Gruppen oder Parteien hinzugehen und denken, das ist jetzt unser revolutionäres Subjekt und dahin müssen wir jetzt irgendwie die Halslehre überstülpen.
In welcher Form sieht eure Unterstützung ganz konkret noch aus?
Wir sind mit den Leuten in Kontakt mit Bischofferode, versuchen die zu unterstützen, haben eine öffentliche Versammlung organisiert oder wollen die organisieren nochmal, machen Flugblätter vor Betrieben in der Innenstadt und so, machen Solidaritätskundgebungen und wollen es auch auf den 21. August gucken, was auf die Reihe zu bekommen, falls das Werk wirklich geräumt wird von der Polizei. Und es wird wahrscheinlich auch in mehreren Städten in Deutschland was laufen.
Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen.
Ja, Solidarität hat es auch in Freiburg gegeben. Die Sozialistische Arbeitergruppe hat am letzten Donnerstag eine Veranstaltung mit 3 Bergarbeitern aus Bischofferode hier in Freiburg veranstaltet. Es wurden von der SRG auch Flugblätter verteilt. Die Veranstaltung war auch relativ gut besucht. Im Info am Freitag wurde darüber ja bereits berichtet. Es wird jetzt von der Freiburger Wildcat-Gruppe vorgeschlagen, am kommenden Samstag parallel zum Aktionstag in Bischofferode, auch hier in Freiburg, Aktion zu machen. Leider ist es uns jetzt nicht gelungen, Leute von der Wildcat hier ins Studio einzuladen. Es war an sich vorgesehen, hier persönlich jemanden im Studio zu haben. Das hat jetzt nicht geklappt. Von daher belassen wir das jetzt hier mal mit der Durchsage des Termins. Also es heißt dort in einem Aufruf von der Wildcat, für alle, die die Schnauze voll haben, die die Parole der Leute aus Bischofferode in die Tat umsetzen wollen, alleine geht das nicht, gibt es am Montag, also den 16.8., also am heutigen Montag, ein Treffen, wo über mögliche Schritte diskutiert werden soll. Der Ort dieses Treffs ist in Freiburg, die Urachstraße 1, und zwar im dritten Obergeschoss um 19 Uhr. Wer jetzt heute um 19 Uhr keine Zeit hat, dahin zu gehen, kann sich vielleicht auch noch telefonisch mit der Gruppe in Verbindung setzen. Die Telefonnummer ist die 24416 in Freiburg. Ja, Vorwahl 0761, 24416 in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Seit Anfang August ist das Radfahren in der Fußgängerzone nicht mehr ohne die ständige Bedrohung möglich, einem Vollzugsbeamten der Stadt mit einer Minimum 20 Mark Bußgeldforderung in die Arme zu fahren. Allein in der ersten Woche betraf das 300 Radlerinnen, dank derer immerhin 6.000 Mark in die Stadtkasse flossen. Der Gemeindevollzugsdienst stürzt sich bei den Aktionen auf das Fahrverbot für unberechtigte Verkehrsteilnehmer in der Fußgängerzone. Wer seine Personalien verweigert oder sich auf sonstige Art und Weise widersetzt, kommt nicht unter 100 Mark weg. Ob diese Maßnahmen irgendeinen Sinn haben, außer die Stadtkasse ein bisschen aufzufüllen, über die Fahrradpolitik der Stadt und die Zukunft für Radlerinnen in Freiburg, dazu Bernd Neske.
Entschuldigung, wir haben gerade eine kleine technische Panne. Das Interview wird sofort eingespielt.
Ja, dass in der Fußgängerzone da zu einigen Schwierigkeiten gekommen ist in letzter Zeit, das oder nicht erst in letzter Zeit, aber auch auf vielen anderen Gehwegen, ist bekannt. Es gibt natürlich genauso wie unter allen anderen Verkehrsteilnehmern, vor allem Motorisierten, auch unter den Radfahrern rücksichtslose Menschen und Zeitgenossen. Aber diese Aktion, die im Moment die Stadt Freiburg und der Gemeindevollzugsdienst dort startet, geht genau an diesen Problemen vorbei, denn sie erreichen damit nur die Radlerinnen und Radler, die relativ rücksichtsvoll und vorsichtig auch die verkehrsarme Zone, die Fußgängerzone benutzen, statt der großen Hauptverkehrsstraßen Rottig-Werdering und Schlossbergring.
Wie ist denn das eigentlich mit den Befugnissen, mit dem Auftrag, den diese Vollzugsbeamten da jetzt haben, inwieweit können die überhaupt da jetzt mal eingreifen in den Fahrradverkehr oder Verkehr an sich in der Fußgängerzone?
Ja, der Gemeindevollzugsdienst ist eigentlich nur zuständig für den ruhenden und nicht für den fließenden Verkehr, aber die Landespolizei hat zum Beispiel in den Zonen 30 Rechte abgetreten, auch die Geschwindigkeiten zu kontrollieren. Wir wissen es jetzt im Moment noch nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja auch mit der Stadt bzw. dem Amt für öffentliche Ordnung und der Landespolizeidirektion eben Vereinbarungen getroffen wurden, dass die Landespolizei hier Befugnisse in Fußgängerzonen und Einbahnstraßen, wie es in der Zeitung hieß, abgetreten haben und im Widerspruchsfall oder im Konfliktfall eventuell dann die Landespolizei lediglich die Gemeindevollzugsdienste Bediensteten nur noch als Zeugen heranholt und das Ganze dann wieder auf Landespolizeiebene weiterverfolgen. Von daher habe ich aber keine ganz detaillierten Kenntnisse. Das wäre eine denkbare Möglichkeit, aber es ist schwierig.
Aber im Widerspruchsfall jetzt gegen so einen Strafzettel im Endeffekt
räumst du da keine großen Chancen ein?
Ich fürchte, dass die sich da jetzt abgesichert haben. Wir hatten ja vor einem Jahr mal so einen Fall, wo ein Radfahrer sich gewehrt hatte gegen einen Gemeindevollzugsbeamten, der ihn in einer anderen Situation mal gestoppt und gehalten hat. Und da wurde der Radfahrer freigesprochen. Und aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die Stadt Freiburg es diesmal vorher juristisch abgesichert hat. Mhm. Aber mir
Ursache für zunehmende Konflikte zwischen Radlerinnen und Fußgängerinnen ist in der Stadt insgesamt nicht wachsende Rücksichtslosigkeit, sondern eine in weiten Bereichen verfehlte Verkehrspolitik. Fließender Verkehr wird gezwungen, sich den Platz mit Fußgängern zu teilen.
Dann, wie würdest du die Fahrradpolitik von der Stadt Freiburg jetzt an sich mal einschätzen? Was?
Ja, das ist eigentlich das Kurioseste an der Sache, dass die Fahrradverkehrspolitik der Stadt Freiburg in den letzten 10, 15 Jahren eben generell so war, dass die Radwege immer zulasten der Fußgänger angelegt worden ist. Dass es eigentlich ein Stück weit jetzt schizophren ist, hier so zuzuschlagen mit solchen drastischen Mitteln dort, mit 20 Mark Strafe und vor allem nicht mal der Möglichkeit, den Radfahrern und Radfahrerinnen zu sagen, welche Alternativtrassen sie nord-südmäßig vor allem überhaupt nehmen können, weil es da keine Fahrradrouten gibt, außer über die Boulevardstraßen des Rottig-Werdering und Schlossbergrings. Und dass dort viele Radlerinnen und Radler natürlich nicht gerne fahren, neben den zweispurigen Auto- oder zwei- bis vierspurigen Autokolonnen, das ist einsichtig. Und wenn man sich jetzt am Bahnhof die Stadtbahnbrücke anschaut, über 10.000 Radler überqueren die. In Stoßzeiten kommen die Eisenbahnen, Straßenbahnen. Ein Pulk von Fußgängern muss sich dort mit den Radfahrern zusammenraufen, um dort durchzukommen, miteinander hinzukommen. Da ist es wesentlich enger und dichter und problematischer. Im Gegenteil, die Stadt Freiburg hat die Blaue Brücke einfach zugesperrt mit ihrem Lieblingskind der KTS-Baustelle und dann nicht mal eine Fahrradrampe provisorisch angelegt, um so die Stadtbahnbrücke zu entlasten. Also im Prinzip geht es ja nirgendwo so richtig ernsthaft auf Konfliktvermeidung Fußgänger-Radfahrer. Offensichtlich stimmt es, was in der Zeitung zu lesen war, dass es hier wieder mal um Kohle geht. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass Freiburg in der Stadt, also die Werbegemeinschaft der Geschäftsleute sicherlich auch noch mal dahinter sind, da doch mal durchzugreifen und so weiter. Die haben es halt immer noch nicht kapiert, dass pro Abstellplatz eines Radlers sie durchschnittlich mehr Umsatz machen als bei den Autofahrern, was deren Platz verbrauchen.
Was sind deine Perspektiven für eine andere Verkehrspolitik in Freiburg?
Es wäre einmal denkbar, als erster Schritt auf jeden Fall, dass außerhalb der Geschäftszeiten generell innerhalb der verkehrsberuhigten Bereiche der Fußgängerzone das Radfahren erstmal erlaubt wird. Das ist ja jetzt rund um die Uhr theoretisch verboten. Gemeindevollzugsbeamte hatte mir zwar in so einem Gespräch in der KAJU gesagt, abends interessiert sie das nicht. Also entweder ist recht oder nicht recht. Also na gut. Und auf der anderen Seite gibt es in vielen anderen Orten sehr wohl den gemischten Verkehr von Fußgängerradfahren, auch in Fußgängerzonen. Da wäre es eben denkbar, im Straßenbahnschienenbereich das eben zu markieren, dass dort die eine Spur gen Norden, die andere gen Süden für Radfahrer in gemäßigter Geschwindigkeit zugelassen wird.
I don't know why I call him Gerald. He's getting rather old.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. August 1993.
Ja, soweit noch ein musikalischer Nachklang zum letztgehörten Beitrag. Wir sind damit ans Ende des heutigen Infos angekommen. Verantwortlich für die Sendung waren Arthur und
Klaus.
Ja, und wiederholt wird das Info wie immer jeden Tag, so auch morgen um 10 Uhr, 10 bis 11, könnt ihr also die Beiträge nochmals hören. Morgen Abend um 18 Uhr wird, wie ich gehört habe, wohl kein normales Info laufen, sondern ein Spezialinfo. Da müsst ihr also reinhören, spätestens in der aktuellen halben Stunde morgen zwischen Viertel nach 12 und 12:30 könnt ihr in der Themenvorschau hören, was dann morgen um 18 Uhr, was es morgen um 18 Uhr gibt. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.